Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Hähnchen, Durchfall, Überwachungsvideos und Aberglaube. Das ist wichtig an diesem Freitag. Die 13, das wissen wir, die gilt als Unglückszahl. Unser Sozialminister Hubertus Heil, der will daher nicht durchnummerieren. Sein nächstes Gesetz soll die Nummer 13 sein, will er aber nicht verabschieden. Nein, das geplante Gesetz soll die Nummer 14 tragen. Jetzt gibt's positiven und negativen Aberglauben. Wir wollen wissen, was bringt Aberglaube uns eigentlich? Außerdem ist jede zweite Probe von Hähnchenfleisch bei uns im Handel mit Durchfallerregern kontaminiert. Campylobacter-Keime sind da drin. Was bedeutet das eigentlich für den Umgang mit Hähnchenfleisch momentan? Auch das klären wir. Und heute wurde für manche ziemlich schnell bereits das Video von Überwachungskameras aus Bremen veröffentlicht. Das zeigt die Attacke auf den AfD-Politiker Frank Magnitz. Einige schließen nicht mehr aus, dass das unter zunehmend politischem Druck passiert ist.
Natürlich sollte sich die Polizei da nicht möglicherweise auch von einer politischen Partei, die das zu instrumentalisieren scheint, treiben lassen.
Strafverteidiger Udo Vetter wird uns erklären, in welchen Situationen die Veröffentlichung solcher Videos Sinn macht und wie schnell das im Regelfall gehen kann. Das alles für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt momentan ziemlich erschreckende Zahlen zum Thema Lebensmittelsicherheit. Bei uns, genauer gesagt, geht's in dem Fall um Hähnchenfleisch. Mehr als jede zweite Hähnchenfleischprobe aus Supermärkten ist nämlich mit einem Durchfallerreger verunreinigt. Das sind offizielle Zahlen der Bundesregierung. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatte danach gefragt. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich das genauer angeschaut. Für uns, Klaus, was sind das genau für Durchfallerreger?
Das sind Campylobacter-Keime. Die können eine bakterielle Durchfallerkrankung auslösen. Die dauert eine gute Woche oft. Das ist die häufigste meldepflichtige bakterielle Krankheit in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut sagt, dass jedes Jahr 60.000 bis 70.000 Menschen nachweislich daran erkranken. Das heißt also, dir geht es so dreckig, dass du dich mit Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber zum Arzt schleppst. Das machen oder schaffen nicht alle. Deshalb sind die tatsächlichen Erkrankungsfälle noch deutlich höher. Das Bundesamt für Risikobewertung, das sagt, dass jedes Jahr Hunderttausende betroffen sind. Neben Leuten mit schwachem Immunsystem sind das auch Menschen zwischen 20 und 30.
Und die Infektionen, haben sich die Betroffenen dann über Hähnchenfleisch geholt?
In vielen Fällen ja. Das kannst du auch bekommen über nicht abgekochte Milch zum Beispiel. Selten sogar im Badesee ist das möglich. Aber oft ist es tatsächlich so, also dass das von Hähnchenfleisch kommt, das nicht richtig durchgegart wurde. Durch das Braten zum Beispiel gehen die Keime nämlich eigentlich kaputt. Und immer noch zu viele achten halt nicht auf diese richtige Küchenhygiene. Das heißt, du musst dir eigentlich gründlich die Hände waschen, wenn du rohes Fleisch anfasst. Das Fleisch selber darfst du nicht waschen, sonst spritzen die Keime überall hin. Du darfst es nur abtupfen. Das Schneidebrett für das Fleisch, das gehört sofort nach dem Schneiden in die Spülmaschine. Auf keinen Fall dann noch irgendwie Salat oder so draufschneiden, sonst hast du halt diese Campylobacter-Keime im Salat und dann isst du die trotzdem.
Das ist der Prozess hinterher, aber da muss ja irgendwie da reinkommen, diesen Hähnchenfleischproben, die Keime. Wie konnte das nachgewiesen werden? Und wo kommen die her?
Das sind oft Keime, die im Magen-Darm-Trakt von Geflügel sitzen. Da haben die Bakterien ganz gute Lebensbedingungen und die sind häufig auch im Kot nachweisbar. Gerade in engen Stellen kann sich dieser Erreger natürlich super schnell verbreiten. Freilaufendes Geflügel kann den Keim aber auch bekommen, zum Beispiel von infizierten Wildvögeln. So oder so ist es super wichtig, bei der Hühnerzucht und später auch beim Schlachten penibel auf Hygiene zu achten.
Aber bei den Zahlen, jede zweite Hähnchenfleischprobe kontaminiert, ist es wohl nicht gemacht worden, ne?
Richtig, also bei rund 400 gezogenen amtlichen Proben aus dem Einzelhandel waren mehr als 200 mit Campylobacter verunreinigt. Direkt im Schlachthof ist auch kontrolliert worden. Da waren sogar bei fast 80% der Proben die Keime nachweisbar. Matthias Wolfschmidt von Foodwatch hat der ARD schon im letzten Jahr gesagt, dass das untragbare Zustände sind.
Wenn man billigend in Kauf nimmt, dass Menschen sich infizieren mit diesem Bakterium, dann nimmt man billigend in Kauf, dass Menschen Schmerz und Leiden haben. Man nimmt billigend in Kauf, dass es Ausfallzeiten im Beruf gibt, weil die Menschen krank sind. Nur weil man die Geflügelfleischindustrie schont und sie nicht zwingt, durch entsprechende Vorgaben ihre Hausaufgaben endlich zu machen.
Ja, die Hausaufgaben wären: Transportkäfige für Geflügel werden nicht richtig gereinigt und desinfiziert. Trinkwasser ist häufig kontaminiert. Im Schlachthof werden infizierte Herden geschlachtet und direkt danach nicht infizierte Herden. Das ist mittlerweile also so eng getaktet da, so ist der Vorwurf. Und dann werden die Keime im Schlachthof halt direkt auf eigentlich unbelastetes Fleisch übertragen. Ja, sowas kommt offenbar immer noch regelmäßig vor.
Wenn das so ein Problem ist, so ein großes, warum werden dann die Gesetze nicht verschärft?
Die sind schon verschärft worden. Seit über einem Jahr gibt es eine neue EU-Verordnung dazu, aber das wird als zu lasch kritisiert. Es gibt einen Campylobacter-Grenzwert, aber die Verordnung lässt halt große Ausnahmen zu. Die besagt zum Beispiel, dass nur 60% der untersuchten Schlachthühner den Grenzwert einhalten müssen. Das heißt, dass weiter hochkontaminiertes Fleisch in den Handel kommt und alle wissen davon und es ist sogar legal.
Was sagt die Industrie zu diesen Vorwürfen?
Also der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels hat heute gesagt, das steht ja auf jeder Verpackung drauf. Also wenn du mit Geflügelfleisch umzugehen hast, dann musst du das halt vernünftig erhitzen. Das heißt letztendlich, der Verbraucher soll das auffangen, was vorher bei der Mast und bei der Schlachtung schiefgelaufen ist. Du kannst das Geflügelfleisch natürlich wie in den USA auch mit Chlorverbindungen behandeln. Dann hätten wir auch hier das viel zitierte Chlorhühnchen. Mhm. Aber auch Chlor löst nicht alle Probleme, sagen Experten. Viel wichtiger sind halt die hygienischen Bedingungen, bevor überhaupt das Chlor da drauf kommt. Eine US-Verbraucherorganisation, die hat mal Tests gemacht mit Hähnchenfleisch in den USA. Und auch da waren noch über 40% mit Campylobacter verunreinigt.
Mehr als jede zweite Hähnchenfleischprobe aus Supermärkten ist mit dem Durchfallerreger Campylobacter verunreinigt. Was es genau heißt, hat uns Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Woche Montag. Da wurde der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz angegriffen. Ein Mann mit Kapuzenpulli hat ihn von hinten attackiert. Er hatte auch noch zwei Helfer umgerannt, haben sie ihn am Kopf getroffen. Er fliegt daraufhin auf den Boden. Jeder kann sich von dieser Tat jetzt selbst ein Bild machen, denn die Polizei Bremen hat ein Video von Überwachungskameras ins Netz gestellt heute. Das passiert überraschend schnell. Andere Fälle haben über 2 Wochen bis Monat gedauert und gebraucht, um diese Videos öffentlich zu machen. Ich habe deshalb heute mit dem Strafverteidiger Udo Vetter gesprochen und wollte wissen, warum genau die Polizei das in Bremen jetzt gemacht hat.
Die Begründung für die Veröffentlichung jetzt ist, dass man nach den Tätern fahndet. Das ist dann durchaus zulässig, wenn ein Amtsgericht, das Amtsgericht Bremen hier, das abgesegnet hat. Das ist ja wohl der Fall. Die Problematik, die ich ein bisschen sehe, ist, dass am Anfang die ganze Sache so ein bisschen so aussah wie ein Deutungshoheitsstreit zwischen der AfD und den Strafverfolgungsorganen, insbesondere der Polizei. Also es ist da ein bisschen so der Eindruck entstanden, man plane die Veröffentlichung des Videos nicht, um Straftäter zu ermitteln, sondern um die Deutungshoheit über gewisse Wahrheiten zu behalten.
Und Ihrer Meinung nach wäre das verwunderlich? Ich meine, man könnte ja auch argumentieren, da sind so viele falsche Aussagen im Umlauf, dass die Polizei Bremen das rechtfertigen will.
Ja, die Polizei ist ja nicht dafür zuständig, Wahrheiten zu verkünden, sondern die Polizei ist dafür zuständig, Straftaten aufzuklären. Das ist ja der Kern der Angelegenheit. Also natürlich ist es ein Anliegen der Öffentlichkeit, die Wahrheit zu erfahren, aber natürlich sollte sich die Polizei da nicht möglicherweise auch von einer politischen Partei, die das instrumentalisiert oder zu instrumentalisieren scheint, treiben lassen. Ja, deswegen würde ich jetzt als Strafverteidiger das uneingeschränkt begrüßen, dass man das halt jetzt auf eine tragfähige juristische Grundlage gestellt hat und unter Genehmigung eines Richters eben eine gezielte Fahndung nach konkreten Personen führt und nicht sich in Diskussionen mit der AfD zum Beispiel verwickeln lässt, ob es da einen Kantholz gegeben hat oder nicht. Das sind dann ganz unterschiedliche Fragen.
Wie ist denn der Regelfall? Jetzt sprechen Sie davon, dass das alles auf juristisch sauberer Ebene passiert. Wann werden diese Videos im Regelfall veröffentlicht? Was muss da vorgelaufen sein?
Also ist es so, dass die Veröffentlichung von Täterbildern oder von Bildern mutmaßlicher Täter, muss man ja sagen, nur dann zulässig ist, wenn es um eine Straftat von erheblicher Bedeutung geht. Da kann man hier sicherlich davon ausgehen. Das ist ja eine doch schwere Körperverletzung, die hier vorliegt. Und dann ist es so, dass ein gewisser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt. Das heißt also, die Öffentlichkeitsfahndung ist immer das letzte Mittel. Das heißt, es muss zunächst mal auf konventionelle Polizeiarbeit hin versucht werden, die Täter zu ermitteln. Und nur wenn das eben nicht erfolgreich ist oder wenn von vornherein keine Aussicht besteht, dass man an die Täter rankommt, dann dürfen die Videos veröffentlicht werden. werden. Das läuft dann genau wie hier jetzt in Bremen auch, nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der abschließenden Zustimmung durch einen Richter.
Aber da sprechen Sie eine Zeitspanne ein, die Polizei im Endeffekt hat, um alle Indizien erstmal dingfest zu machen. Geht das denn? Kann die Polizei überhaupt von Montag, da ist es ja alles passiert, bis Freitag alle Ressourcen ausgeschöpft haben?
Das kann ich nicht beurteilen. Wir kennen ja die Verfahrensakte nicht. Es ist nur so, dass der Polizei, das muss man fairerweise sagen, in den letzten Jahren immer wieder vorgehalten worden ist, dass solche Öffentlichkeitsfahndungen teilweise erst nach Monaten, mitunter auch erst nach mehr als einem Jahr rausgegeben werden. Hier gilt ein weiter Ermessensspielraum. Ja, das heißt, es ist nicht zu sagen, dass das immer mindestens 14 Tage warten muss, sondern es kommt halt auch immer ganz darauf an, welche Möglichkeiten die Polizei hat. Wenn wir beide uns das und alle Zuhörer sich das Video im Internet anschauen. Ich meine, da sieht man ja nicht so wahnsinnig viel, aber man sieht ja immerhin konkrete Personen, auch keine Gesichter. Man sieht eine Gruppe und ich persönlich würde es jetzt nicht für ausgeschlossen halten, dass man eben aufgrund der Zahl der Personen, deren Aussehen, deren Kleidung vielleicht jetzt ganz zügig jemanden findet, der sagt, Moment, das könnten doch die und die sein, so laufen die immer rum oder so kenne ich die aus unserer Gegend.
Herr Vetter, könnte man nicht auch argumentieren, wenn eine besonders schwere Tat vorliegt und ein besonders schwerer Delikt und es helfen kann, bei der Aufdeckung des Falls ein Video an die Öffentlichkeit zu spielen, dann sollte das umgehend ins Netz?
Also das ist eine Frage an den Gesetzgeber. Wenn der Bundestag die entsprechenden Regeln ändern möchte, dann muss eben das Parlament darüber entscheiden. Es gibt natürlich auch immer wieder Kritik aus den Reihen der Polizei und der Strafverfolger, dass es zu lange dauert, weil eben sozusagen nach dem Buchstaben des Gesetzes erstmal alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen. Ich persönlich würde das sehr skeptisch sehen. Ich habe schon mehrere Menschen vertreten, die zu Unrecht beschuldigt worden sind, weil eben Videoaufnahmen von ihnen veröffentlicht worden sind und sich am Ende dann herausstellte, die waren es ja gar nicht. Denken Sie auch daran, jedes Video eines vermeintlichen Straftäters, das im Netz landet, das kann dessen berufliche und soziale Existenz natürlich extrem gefährden, weil das natürlich faktisch dann so aussieht wie eine Vorverurteilung. Man kennt ja die Mechanik, da bleibt dann immer etwas hängen. Also die Zurückhaltung des Gesetzgebers ist hier sicherlich nicht ganz falsch.
Einschätzung vom Strafverteidiger Udo Vetter. Die Polizei Bremen hat heute Mittag ein Video veröffentlicht, das den Tathergang in Bremen, den Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz zeigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bier kann Leben retten. Das ist kein T-Shirt-Spruch, nein, das wirklich so passiert. In Vietnam, da haben Ärzte einem Patienten mit einer Methanolvergiftung 15 Dosen Bier eingeflößt und ihm wahrscheinlich damit das Leben gerettet. Verena von Keitz aus unserer Redaktion, lass uns ganz vorne anfangen. Du hast dir die Geschichte von uns angeschaut. Was ist das für eine Geschichte?
Also gestern Morgen ist der Mann, 48 Jahre alt, nach Angaben einer vietnamesischen Zeitung, aus dem Cang Tri General Hospital in Hanoi entlassen worden, in stabilen Gesundheitszustand. Was war vorher passiert? Er war in einem überhaupt nicht guten Gesundheitszustand am 25. Dezember eingeliefert worden ins Krankenhaus. Da lag er nach Angaben der Ärzte im Koma mit schwerer Methanolvergiftung. Er hatte nämlich am 23.12., also zwei Tage zuvor, mit mehreren Leuten gefeiert und Reiswein getrunken, der, wie sich jetzt nach einer Laboranalyse herausgestellt hat, mehr als die tausendfache erlaubte Menge Methanol enthalten hat. Und von Methanol ist ja bekannt, dass es extrem gefährlich ist.
Das Ding war also gepanscht. Und wieso haben die Ärzte ihm dann Dosen Bier gegeben, damit er das Methanol auspinkelt?
Ja, so in der Art könnte man sich das vorstellen. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Tatsächlich ist es wohl sehr verbreitet in der Medizin, also normalen Alkohol. Ethanol im Vergleich zu Methanol ist ein bekanntes Gegengift für Methanolvergiftungen, weil er gewissermaßen die Leber blockiert und verhindert, dass das Methanol dort weiter abgebaut wird zu, ich sage jetzt nochmal die chemischen Formeln, Formaldehyd und dann zu Ameisensäure, die das eigentliche Gift ist für den Körper, die dann das Nervensystem angreift, zu Blindheit führen kann, hört man ja oft in dem Zusammenhang, aber eben auch zu Organversagen und oft auch wirklich tödlich endet. So, und die Ärzte haben ihm dann erstmal 3 Dosen Bier zugefügt und dann jede Stunde eine weitere, insgesamt 15 Dosen Bier.
Also können wir schon mal festhalten, dass unsere Leber normalen Alkohol lieber mag?
Ja, so ungefähr. Also in der Leber sitzt das Enzym Alkoholdehydrogenase. Und dieses Enzym kann eben verschiedene chemische Sorten von Alkohol abbauen. Aber den normalen, den Ethylalkohol, den bevorzugt sie. Und wenn sie mit dem Abbau von Ethylalkohol beschäftigt ist, dann kann das Methanol in dem Moment nicht abgebaut werden. Es entsteht also nicht das Gift. Und das Methanol wird stattdessen in dieser Zeit tatsächlich ausgepinkelt. Mhm. Und dass die Ärzte das jetzt so lange gemacht haben, das liegt auch daran, dass es eben so lange dauert, bis das Methanol dann wirklich raus ist aus dem Körper. Sie haben gleichzeitig auch noch eine Blutwäsche gemacht, um das Methanol da rauszukriegen.
Also guter Alkohol, schlechter Alkohol und die Performance unserer Leber. Aber sag mal, ist es üblich in der Medizin, dass jemand dann einfach viel Alkohol trinken muss?
Ja, obwohl in der Regel wohl eher reiner Ethylalkohol genommen wird und dann auch eher sozusagen per Infusion verabreicht wird und nicht unbedingt in Form von Dosenbier. Man könnte aber vielleicht mutmaßen, dass gerade nichts anderes verfügbar war. Mhm. Die pharmazeutische Zeitung schreibt übrigens, dass die Ethanolkonzentration, die man so haben sollte, ne, bei 0,5 bis 1,0 Gramm pro Liter Blutserum liegen sollte. Das heißt bei 0,5 bis 1 Promille, also du bist jetzt nicht total besoffen. Das heißt, es geht nicht darum, den Patienten in Vollrausch zu versetzen, sondern einfach nur damit darum, seine Leber zu beschäftigen.
Aber bei dem Patienten in Hanoi hat das mit dem Bier ja anscheinend sehr gut funktioniert.
Ja, ne? Aber der Patient hat auch wirklich Glück gehabt. Schließlich hatte er das Methanol schon 2 Tage intus und je länger Methanol im Körper ist, umso mehr von diesen giftigen Abbauprodukten wird produziert. Die sind dann unterwegs und richten Schaden an. Deshalb sagt der Notfallmediziner Hans-Jörg Busch von der Universitätsklinik in Freiburg, muss man die Therapie so schnell wie möglich einleiten.
Jetzt hören wir immer wieder von solchen Methanolvergiftungen. Oft kommen dabei Menschen auch zu Tode. In der Regel haben die dann gepanschten Alkohol getrunken. Da sind wir beim Ausgang der Geschichte. Ist das in Vietnam auch ein Problem?
Ja, tatsächlich gibt es immer wieder Berichte von Methanolvergiftungen in Vietnam. Als Grund wird genannt, dass es hohe Steuern gibt auf alkoholische importierte Getränke. Deshalb wird offenbar auch viel gepanscht bei der Herstellung in Vietnam. Zum Teil sollen Originalflaschen wieder befüllt werden mit so Fake-Alkohol. Und deshalb wird auch geraten, also wenn man rausgeht in Vietnam, in Hanoi oder so und da Party machen will, nichts zu trinken, was zu Dumpingpreisen in Bars oder in Läden angeboten wird, weil Alkohol, wie gesagt, hoch besteuert und deshalb in der Regel immer sehr teuer ist, wenn er original ist.
Mit 15 Dosen Bier haben Ärzte einem Mann in Hanoi wahrscheinlich das Leben gerettet. Der ist nämlich an einer Methanolvergiftung, hat er gelitten und man hat es versucht wieder zu kitten. Verena von Keitz aus unserem Team hat das erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Griechenland an dieser Stelle. Griechenland ist seit letztem August nämlich raus, hat das Hilfsprogramm verlassen. Nach mehr als 8 Jahren Spar- und Reformpolitik steht es jetzt auf eigenen Beinen, kann sich finanziell selbst über Wasser halten. Angela Merkel freut das bei ihrem Besuch gestern und heute in Athen.
Deshalb freut es mich, dass wir heute sehen, dass die Situation eine andere geworden ist, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist, dass Griechenland die Programme verlassen konnte. Das ist natürlich nicht das Ende eines Reformweges, aber es ist ein neuer Zustand.
Raus aus der Rettung, ja, soweit aber die Formalia. Was bedeutet das für den Zustand, für das Leben dort, für den Alltag in Griechenland und für die Zukunft der Menschen? Sprechen wir darüber mit Michael Lehmann, unser Korrespondent in Athen. Grüß dich, Michael.
Hallo, grüß dich, guten Abend.
Wie sind die Chancen für Leute, fangen wir vorne an, die zum Beispiel aus der Schule kommen? Wie viele finden da wirklich einen Job?
Das ist ein Riesenproblem nach wie vor in Griechenland. Die Arbeitslosigkeit junger Menschen ist viel zu hoch im EU-Vergleich. Schlusslicht, böses Schlusslicht, jeder Dritte hat keinen richtigen Job, keine richtige Anstellung. Und die, die eine haben, die klagen oft über hundsmiserable Bezahlung oder auch darüber, dass es eben nur ein Saisonjob irgendwie in der Wirtschaft ist, im Tourismus. Das reicht vorne und hinten nicht zum Leben für viele Menschen. Und deshalb ist es eben leider so, dass nach wie vor die Verlockung, ins Ausland zu gehen, so groß ist.
Was machen die genau? Wollte ich fragen, was ist deren Strategie? Sagen die sich, nee, wir können hier keine Zukunft aufbauen, deswegen gehen wir weg?
Also es gibt viele, die beneidenswert locker in Anführungszeichen damit umgehen, die entweder in der WG gemeinsam versuchen, das durchzustehen, die zurück zur Familie ziehen. Das gibt's auch immer öfter. Ich habe hier an der Ecke bei mir einen Straßenkünstler, der jongliert an der Kreuzung während der Rotphase und nimmt dann ein paar Euro ein jeden Tag. Und der sagt, ich bin schlichtweg wieder zu meinen Eltern zurückgezogen. Das ist zwar unfreier und kein schönes Leben, nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ich habe keine andere Chance im Moment. Und eben die anderen, die so ein bisschen strategisch rangehen, sagen, je nach Ausbildung, wir gucken in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern nach einer adäquaten Anstellung. Erstmal vorübergehend, aber oft ist es dann eben so weit, dass die Menschen für viele Jahre ihr Land verlassen.
Lass mal eine Vorstellung kriegen von dem griechischen Alltag. Wie teuer ist denn das Leben dort?
In einer Stadt wie Griechenland, wie Athen, musst du dir vorstellen, sind die Lebenshaltungskosten, wenn du in den Supermarkt gehst, in etwa so wie in Deutschland. Milchprodukte teurer als bei uns, Brot billiger, aber insgesamt durchaus vergleichbar. Mieten sind krisenbedingt stark gefallen. Man kann also günstiger leben in aller Regel, aber auch da gibt es einen riesigen Zug nach oben, wie bei uns auch in der Stadt wie Berlin durch Airbnb und so weiter. Tourismus boomt, also es wird auch da teurer. Das heißt, das ist ein Riesenproblem für die Menschen, dass sie spüren, sie verdienen tendenziell immer weniger jedes Jahr. Die Steuern gehen auch rauf und sie haben effektiv fürs Geld ausgeben immer weniger zur Verfügung.
Und die Politik, was macht die für die Jüngeren?
Die Politik sagt immer wieder, auch Angela Merkel hat das auf europäischer Ebene immer wieder gesagt, nicht nur in Richtung Griechenland, auch Portugal hat ja eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, Italien. Da müssen wir was tun als EU, aber es ist nicht wirklich was passiert, weil da fehlen eben die groß angelegten Förderprogramme. Man kann hier auch keine Jobs schnitzen. Der Staat als Arbeitgeber sollte ja auch eher abbauen, weil er eine Blase mal irgendeine Zeit lang sich aufgebaut hat. Also da kann man auch nicht hoffen als junger Mensch, dass man da irgendwo reinschlupft. Es ist in der Tat so, dass hier nur der Appell immer wieder fällt an die Investoren im Ausland. Die Wirtschaft, die soll doch bitte schön stärker in Griechenland investieren, die soll mehr Vertrauen kriegen und zum Teil klappt das auch. Ein anderer Punkt sind die Start-ups, die es gibt, gerade im IT-Bereich, da gibt es sehr clevere Geschichten. Also ich habe selber zum Beispiel eine Handyhülle gekauft von einem 5-Mann-Unternehmen, die trocknen Seegras, unter anderem auch auf griechischen Inseln, pressen daraus richtig schöne, hübsche Handyhüllen oder auch machen Brillengestelle. Und das sind so Versuche, zum Teil ein bisschen bemüht, zum Teil eben auch, wie jetzt in dem Punkt, sehr erfolgreich. Und damit kann man auch Jobs kreieren. Ich sage immer so ein bisschen Prinzip Honigbiene. Man muss über alle Blüten drüber fliegen und ein bisschen mehr Nektar saugen. Am Ende wird das Töpfchen vielleicht auch voll.
Ein schönes Bild. Raus aus der Rettung, ja, aber bei Weitem noch nicht alles besser. Halten wir fest, so die Situation für viele in Griechenland. Angela Merkel war zu Besuch bei Alexis Tsipras. Für Deutschlandfunk Nova waren es Informationen aus Athen von Michael Lehmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Tagen schneit es in den Alpen. Die Retter, die haben da ordentlich zu tun, das bekommt ihr mit. Und im restlichen Land muss man sagen, ja, da regnet's und da stürmt's. Kaum vorzustellen, aber vor ein paar Monaten, da war es noch verdammt trocken in Deutschland. Ausgetrockneter Rhein, braune Wiesen, Wasserknappheit, davon war die Rede. Wir haben uns deshalb gefragt, naja, jetzt wo es so viel regnet, hat's eigentlich schon genug geregnet? Sind die Speicher eigentlich schon wieder voll? Sprechen wir drüber mit Andreas Friedrich, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Andreas, mit wie viel Liter zu wenig Niederschlag sind wir denn aus dem letzten Jahr rausgegangen?
Ja, wir haben da mal unsere Statistik aufgestellt. Das machen wir immer Ende des Jahres, machen wir eigentlich jeden Monat. Und die Jahresstatistik kam raus, dass wir in ganz Deutschland gemittelt 590 Liter Regen auf den Quadratmeter gemessen hatten. Und normal in einem langjährigen Durchschnittswert müssten 790 runterkommen etwa. Also es fehlten 200 Liter Regen auf den Quadratmeter in Deutschland. Und das ist natürlich schon eine große Zahl. Und vor allem, weil das ja den ganzen Zeitraum von Februar bis November betraf.
Gab es das in der Vergangenheit denn auch schon mal?
Also wir haben das ganze Jahr immer mal kontrolliert und da gab es wirklich schon 3 Jahre, wo es mal trockener war. 1921, die sind schon viele, viele Jahre her. Aber da war es eben mehr verteilt. Und was noch nie da gewesen ist, dass wir alle Monate von Februar bis November hintereinander zu trocken hatten, das ist wirklich ein neuer Rekord. Das gab es seit 1881 nicht in Deutschland. Und das hat ja die Landwirtschaft, die Schifffahrt und so weiter getroffen, weil dieser lange Zeitraum, das ist wirklich einmalig in der deutschen Klimageschichte. Geschichte.
Jetzt regnet es momentan viel und es schneit auch viel. Wie lange muss das denn anhalten, damit es wieder ausgeglichen ist?
Ja, das müsste schon noch einige Monate so weitergehen. Denn wenn man jetzt überlegt, 200 Liter, die fehlen. Ja, wir hatten jetzt im Dezember, das war dann nach langer Zeit wieder mal ein zu feuchter Monat. Da war es 50% zu feucht, was schon relativ feuchter Monat ist. Mhm. Und das bedeutet bei einer Monatssumme von ungefähr 50 Litern, die wir so in Deutschland haben, dass es da 25 Liter mehr geregnet hat auf den Quadratmeter. Und jetzt haben wir ja eben von 200 Litern gesprochen. Also man müsste quasi 8 bis 10 Monate ähnlich feucht haben wie den Dezember. Also 50% mehr Niederschlag haben über 8 bis 10 Monate, um wieder dieses Soll auszugleichen.
Das wird ja nicht passieren. Ich meine, dann geht man jetzt mit dieser Schuld voran, ja?
Ja, auf jeden Fall. Es wird sicherlich, also was die Böden angeht, da ist es jetzt so, die sind jetzt wieder aufgefüllt. Also wir Meteorologen sprechen da von Feldkapazität. Das heißt, das ist das Wasser, was den Pflanzen so in den untersten 30 bis 50 Zentimetern zur Verfügung steht. Da ist jetzt alles wieder schön feucht und nass. Schwieriger ist es dann beim Grundwasser. Das dauert länger, bis sowas wieder aufgefüllt ist. Da muss man hoffen, dass vielleicht jetzt wirklich der Winter mit dem Januar, das fängt ja schon ganz gut an, und dann auch der Rest vom Winter, dass der weiterhin viel Niederschlag bringt, dann kann sich sicherlich auch das Grundwasser wieder erholen. Und dann muss man abwarten, wie dann vor allem, wenn die Vegetationszeit losgeht, wenn die Pflanzen wieder wachsen, wie es dann mit dem Wetter dieses Jahr weitergeht.
Hast du da schon erste Prognosen? Ich meine, es ist noch recht früh im Jahr, aber können wir von einem nassen oder von einem trockenen Jahr ausgehen?
Also das kann man absolut überhaupt nicht vorhersagen. Also wir machen zwar solche Jahreszeitenvorhersagen. Da schauen wir immer mit einem Computermodell in die nächsten 3 Monate rein. Und da ist es so, dass jetzt bis April es etwa normal ausfallen soll. Also da soll nicht viel mehr Regen fallen als im langjährigen Mittel. Auch die Temperaturen sollen ein bisschen wärmer sein. Aber was darüber hinaus passiert in diesem Jahr, das kann kein Meteorologe der Welt vorhersagen.
Seit dem Sommer 2018 hat es verhältnismäßig wenig geregnet. Es fehlen 200 Liter auf den Quadratmeter in Deutschland. Das hat uns Andreas Friedrich erklärt, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Zahl macht unserem Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil Angst. Die 13. Damit ist er vermutlich nicht alleine. Er möchte jetzt aber sein nächstes Gesetz eigentlich, Nummer 13 durchnummeriert, nicht mit der 13 belasten, sondern möchte es einfach mit der Nummer 14 fortführen. Das hat er zumindest der Augsburger Allgemein gesagt. Kann man sagen, was für ein Quatsch? Ja, haben wir auch gedacht, bis unser Reporter Martin Schütz mit folgendem Geständnis um die Ecke kam.
Wenn ich eine Reise mache, dann stelle ich in der Regel eine Kerze in einer Kapelle oder einer Kirche auf. Als gutes Omen. Und ich werde so ein bisschen kribbelig, wenn ich es vergessen habe.
Aberglaube, belächelt und ins Lächerliche gezogen, aber so ganz frei davon. Wer ist das schon? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich auf die Suche nach dem Mystischen begeben.
Also ich war mal mit einer Freundin was trinken und habe da meine Tasche irgendwie auf den Boden gelegt. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, bist du verrückt? Du kannst doch nicht die Tasche auf den Boden legen. Da läuft doch dann das Geld weg.
Glaubst du doch dran?
Tatsächlich. Seitdem achte ich so ein bisschen darauf, dass meine Tasche nicht auf dem Boden liegt, weil ich möchte ja auch kein Risiko eingehen.
Ja, wenn es so leicht ist, das Geld beisammen zu halten, dann kann man auch auf sowas achten. Genau wie 1 bis 3 Mal im Jahr an einem Tag ein bisschen mehr aufpassen. An Freitag, dem 13. Natürlich. Da ist unser Minister gar nicht so alleine mit seinem Aberglauben. Sitzreihe 13 im Flugzeug sucht man bei vielen Airlines vergeblich. Hotelzimmer auch.
Weil die Zahl 13 für manche Länder eine Unglückszahl ist, für andere Länder ist wieder eine Glückszahl.
Annegret Braun ist Kulturwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der LMU München. Was bei uns die 13 ist, ist in anderen Ländern wie beispielsweise Italien oder Brasilien die 17, sagt sie. Dass Airlines und Hotels auf den Aberglauben ihrer Kunden Rücksicht nehmen, damit zum Beispiel beim Einstieg ins Flugzeug keine Panik ausbricht, ist verständlich. Warum das Politiker machen, hingegen weniger.
Ja, das überrascht mich sehr, dass man sich so einschränken lässt von Aberglauben.
Unter einer Leiter durchgehen? Gefährlich. Irgendwas heraufbeschwören, ohne auf Holz zu klopfen? Riskant. Türschwellen? Bitte überspringen.
Wenn wir an so einem Beerdigungsinstitut vorbeikommen, nicht hinsehen, weil dann kann ja was passieren. Irgendwie eine schwarze Katze. Oh, Unglück.
Also schwarze Katzen, schwierige Sache.
Schwarze Katze, die von links kommt oder vielleicht war es auch von rechts, egal. Kein gutes Zeichen. Eine Frau vom Tierheim hat mir übrigens mal erzählt, dass es für diese Tiere besonders schwer ist, ein Zuhause zu finden. Aber Aberglaube hat zwei Seiten, sagt Annegret Braun. Die eine ist die negative, dass man Angst hat, es könnte irgendwas Negatives passieren.
Und die Kehrseite ist, mit dem Aberglauben sucht man auch das Glück, wie zum Beispiel das vierblättrige Kleeblatt oder das Hufeisen.
Ich hatte immer einen Bleistift, den ich nie benutzt habe, immer dabei hatte, seit der irgendwie zweiten Klasse oder so. Und der hat auch geholfen, den habe ich immer noch.
Also ich weiß, von meinen Abi-Klausuren hat mein Papa mir so einen kleinen Glücksbär geschenkt, den habe ich auch immer mitgenommen. Aber ob der geholfen hat, keine Ahnung.
Es gibt vielleicht etwas mehr Sicherheit und man kann leichter das Gelernte abrufen. Mhm. Wenn man nichts gelernt hat, kann man es auch nicht abrufen.
Ja, diesen Tipp hätte ich mit 14 gebraucht, als ich ein ganzes Jahr lang auf meinem Lateinbuch geschlafen habe, in der Hoffnung, die Vokabeln würden irgendwie über Osmose oder sowas in meinen Kopf gelangen. Alles, um ja nicht lernen zu müssen. Hier bei uns haben viele abergläubige Riten ihren Ursprung in der katholischen Kirche, sagt Annegret Braun.
Wir sagen ja auch, dass was heute Aberglaube ist, lange Zeit einfach Volksglaube war.
Gläubige Menschen hatten damals oft keinen Zugang zur Bibel oder sie konnten kein Latein.
Das heißt, man hat ein großes Unwissen gehabt und hat dieses Unwissen dann mit irgendwelchen Glauben oder Glaubenspraktiken versucht zu kompensieren.
Schlechtes Wetter, dafür hat man eine Wetterkerze aufgestellt.
Dass man nicht völlig hilflos ist sozusagen.
Aber es gibt noch eine weitere Funktion von Aberglauben. Und das hat damit zu tun, dass wir auch gerne gute Geschichten erzählen.
Meine Uroma hat Kaffeesatz gelesen und damit so Zukunft vorausgesagt und war damit ein bisschen bekannt im Städtchen. Also es sind laut meiner Mutter einige Sachen eingetreten.
Die Uroma, die Zukunft voraussagt, die Christophorus-Medaille, die dafür gesorgt hat, dass das Auto nicht unkontrolliert in das Stauende gerast ist. Jeder von uns kennt solche Geschichten.
Also durch die Gemeinschaft können sich solche abergläubische Geschichten ja auch halten und weiter verbreiten.
Und das, obwohl es mittlerweile für so viele Phänomene auf der Welt eine wissenschaftlich fundierte Erklärung gibt. Man könnte also meinen, Aberglaube stirbt aus.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt die zunehmende Wissenschaft die Menschen davon abhält, weniger abergläubisch zu denken oder weniger abergläubisch zu handeln. Nimmt ja sehr selektiv wahr. Man nimmt ja diese Dinge wahr, die in das eigene Weltbild reinpassen.
Aberglaube kann positiv, kann negativ sein, kann Menschen lähmen, kann euch hindern davon, über Gullideckel zu springen, kann aber auch was bringen, indem man nämlich den Tick immer wieder macht und sich dann sicher fühlt. Das haben wir also alles gelernt. Wie schaut's bei euch aus mit dem Aberglaube? Habt ihr auch auf dem Lateinbuch damals geschlafen wie unsere Reporterin Rebecca Endler oder nicht? Lasst es uns wissen, schreibt uns eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.